Kingdom Come Deliverance 2 kommt. Das wissen wir seit heute endlich offiziell. Und wir haben die knapp 14 Minuten des Reveals gesehen und wollen jetzt im Detail drüber sprechen. Und zwar einmal mit dem Global PR Manager Tobi Stolz-Zwilling, der heute hier zu Gast ist bei uns. Grüß dich, Tobi.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass du da bist. Und außerdem unserem Experten in der Redaktion, der in Prag sogar schon spielen konnte und alles weiß, was man zum aktuellen Zeitpunkt als Games-Journalist drüber wissen kann. Dimi Hallay, grüß dich, Dimi.
Hallo, hallo, hallo.
Schön, dass du da bist. Schön, dass ihr beide da seid. Und ich freue mich, dass wir jetzt ein bisschen drüber quatschen können, was wir hier gerade alles gesehen haben. Tobi, vielleicht kurz die Eingangsfrage an dich. Wie geht's dir jetzt nach dem Reveal?
Tatsächlich bin ich wirklich, wirklich sehr müde. Ich habe die
ganze Woche. Hast du geschlafen die Nacht?
Also ich habe alle Nächte geschlafen, aber ich habe es nicht geschafft, vor 1 Uhr ins Bett zu gehen. Und das war nicht, weil ich Champions League gucken wollte. Das habe ich nicht geschafft, aber weil ich halt immer dann irgendwas, dann ist wieder was schief gegangen und dann hat da noch irgendwas gefehlt. Und deswegen bin ich froh, dass es jetzt endlich draußen ist. Und um mich ist, ich bin auch gar nicht tatsächlich so wichtig. Ich bin ja quasi nur das Sprachrohr. Für das ganze Team ist das ein Riesending. Und da hinter der Tür, obwohl es jetzt noch, was ist es jetzt, ziemlich spät, schon 11 Uhr fast, hinter der Tür sind immer noch ganz, ganz viele Entwickler und sind am Feiern, dass das endlich halt raus ist und dass sie halt ihr Baby der Welt vorstellen können. Das ist schon sehr schön.
Das glaube ich. Ich meine, 6 Jahre lang habt ihr dran gearbeitet jetzt, konntet nichts darüber sagen. Das muss natürlich ein großer Moment sein.
Tatsächlich ist das so. Also wir haben die Entwicklung von Kingdom Come 2 hat irgendwann erst 2019 oder so angefangen. Also wir haben ja noch dann die DLCs und Royal Edition und so Kram gemacht. Tatsächlich ist das halt aber im Entwicklerstudio so, vor allem bei uns, weil wir, oder ganz oft ist es bei Entwicklern so, dass es diese Hire und Fire Mentalität gibt. Man holt sich ganz viele Leute rein vorm Release und dann schmeißt man sie wieder raus. Immer je nachdem, was man halt braucht. Das ist bei uns überhaupt nicht der Fall. Und um halt alle wirklich am Ball zu halten, damit alle auch immer einen Job haben, dann hat halt im Laufe 2018, 19 dann halt das Design-Team und Concept-Team angefangen, Kingdom Come 2 zu basteln, während der Rest dann noch gebugfixt hat oder DLCs gemacht hat. Aber wir hatten einen fließenden Übergang direkt in Kingdom Come 2, zu Kingdom Come 2.
Und es ist ja eine direkte Fortsetzung quasi von Kingdom Come Deliverance 1, das heißt Heinrich kehrt auch als Held zurück. Kannst du uns, ohne zu viel zu spoilern, eine kleine Einführung in die Geschichte geben? Wo geht's hin? Was passiert? Ohne natürlich jetzt zu viel zu verraten.
Ja, also tatsächlich ist es so, dass Kingdom Come 1 ja so aufhört, dass du mit einer Gruppe an Soldaten und deinem dann besten Freund Hans Capon zu der Zeit dann, ihr habt einen Brief in der Hand und ihr sollt zu Otto von Berghof gehen, einem Adligen, der in Burg Trotzki wohnt, und ihr sollt halt diesen Brief dahin bringen, und in dem Brief geht's darum, ob er ist dieser Adlige auf eurer Seite, also auf der Seite des entführten Königs, oder ist er auf der Seite des einfallenden Königs, König Sigismund. Und so hört das Spiel also auf, quasi ihr reitet in den Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang in dem Fall. Und Kingdom Come 2 fängt halt damit an, dass ihr aus dem Sonnenaufgang rauskommt, selbstverständlich. Also es geht nahtlos weiter. Die Karte verschiebt sich. Wir sind also, ich droppe jetzt einfach mal 100 Kilometer weiter nördlich, irgendwas sowas in dem Dreh. Das heißt, neue Karte, neue Map. Und natürlich geht, wie man das auch erwarten könnte, alles irgendwie schief. Und aus verschiedenen Gründen klappt das halt nicht, was die da machen wollen. Und irgendwann findet sich Henry, dann in Kuttenberg wieder. Und Kuttenberg wird dann die zweite Karte von Kingdom Come Deliverance sein. Also ja, wir haben zwei Maps dieses Mal. Beide ungefähr so groß wie die ursprüngliche Kingdom Come 1 Map, das heißt doppelt so große Karte. Und ja, in Kuttenberg, das ist deshalb spannend, weil das A heutzutage noch ein UNESCO-Weltkulturerbe ist, aber gleichzeitig ist das halt auch eine riesengroße mittelalterliche Stadt. Da wohnen hunderte von NPCs, vielleicht sogar tausende, die alle, wenn ihr Kingdom Come kennt, eigene Tagesrhythmen haben, Jobs und so weiter und so fort. Und gleichzeitig wird die Stadt aber belagert von König Sigismund, weil das halt eine Silberminenstadt ist. Sieht man jetzt auch ein bisschen im Hintergrund im Video, was läuft. Und da wurden Münzen geprägt und so weiter. Das heißt, also wirklich, da geht's halt hoch her. Aber Heinrich will da gar nicht sein in der Stadt. Der wird halt aus Umständen dahin gekarrt. Und ja, wie er dann, was er dort macht und wie er dann da wieder rauskommt, das seht ihr dann in Kingdom Come 2.
Ja, hast gleich das Ende gespoilert vom ersten hier.
Das ist eine Frage, die ich in Prag gar nicht gestellt habe, aber ne, wir haben ja viel drüber gesprochen, dass die Herausforderung ist, ihr wollt ja neue Leute willkommen heißen, ohne dass sie unbedingt das erste Spiel gespielt haben und gleichzeitig soll natürlich die Leute wie jetzt ich, die den ersten Teil gespielt haben, sich nicht langweilen, indem sie halt Myriaden Stunden an Exposition am Anfang ertragen müssen oder so. Aber wie wird es, also wird es irgendeine Art von Import geben an Entscheidungen oder Safe Game oder macht ihr da so ein bisschen so ein, ja, geht ihr da einen anderen Weg? Kannst du darüber schon reden?
Ja, ja, also wir machen keinen Import, was aber, wie du richtig gesagt hast, für uns in der Entwicklung war es extrem wichtig, das Spiel so zu schreiben oder so zu programmieren, dass Fans sich zu Hause fühlen. Das heißt, sie sofort wissen, ja klar, Henry, Hans, kenne ich, super, los geht's. Und gleichzeitig müssen dann aber auch neue Spieler, die das Spiel zum allerersten Mal anmachen, sofort wissen, warum bin ich da, wo gehe ich hin, warum gehe ich da hin, wer sind die Leute um mich herum. Und da haben wir versucht, wirklich nicht, also niemals mit der Faust aufs Auge quasi, sondern immer stückweise hier und hier ist noch ein bisschen Storyfetzen und da ist noch mal quasi ein Flashback und sowas und dann halt gemütlich an die Story halt ranführen. Das war unser großes Ziel und ich hoffe, dass wir das auch umsetzen können oder umsetzen konnten. Und vielleicht, ich kann ja verraten, Demi, du warst in Prag, Maurice war auch in Prag, das war eher Zufall, aber ein schöner Zufall. Und du, Demi, bist ja ein Kingdom Come Profi. Maurice hat das, glaube ich, nicht gespielt oder nur kurz und so weiter. Und wir durften euch zugucken, wie ihr spielt. Und ihr seid fast gleichzeitig zu dem Punkt gekommen, da war irgendwie vielleicht 5 bis 10 Minuten Spielunterschied, wo wir dann quasi Ende der Demo gemacht haben. Was uns zeigt, dass du als alter Hase sofort wusstest, wo du so lang musst, bist natürlich dann als Erster dort angekommen, aber dass Maurice, der das noch nie gespielt hat, auch, also zumindest hat er den Anschein gemacht, dass er weiß, was er machen soll, dass er weiß, wo er ist und dass er die Story versteht.
Ja, und ich sag mal, nur einer von uns beiden ist gestorben auf dem Weg dahin. Und
nehme an, es warst nicht du, wenn du das so anmoderierst.
Das sage ich jetzt nicht, aber.
Ich werde mal ein bisschen die Chat-Fragen so versuchen zusammenzufassen, weil mehrere in ähnliche Richtungen gehen. Und eine bezieht sich so ein bisschen auf die Technik des Spiels, weil Teil 1 war ja sehr hardware-hungrig, muss man sagen. Es hat auch eine beeindruckende Technik, aber hat ja auch sehr hohe Hardware-Anforderungen und auch mit dem ein oder anderen Bug zu kämpfen. Habt ihr da, also wird euch da die, sag ich mal, das größere Team und das größere Budget auch helfen, da ein bisschen Fortschritte zu machen und vielleicht auch hardware-mäßig ein bisschen besser zu optimieren?
Absolut, also generell. Also man kann zu allen Sachen sagen im Spiel, dass wir sie größer, besser und einfach einsteigerfreundlicher machen wollen. Und nicht einsteigerfreundlicher im Sinne, dass es einfacher wird, sondern dass wir zurückgucken, was lief nicht in Kingdom Come Deliverance 1. Wo waren die größten Probleme? Welche Mods wurden runtergeladen? Keine Ahnung. Und haben halt das als Basis genommen und darauf aufgebaut. Und wir sind uns auch absolut dessen bewusst, dass zum Release dass meiner Meinung nach die Journalisten fast einheitlich gesagt haben, ist ein tolles Spiel. Gleichzeitig haben sie aber auch einheitlich gesagt, ja, wenn die Bugs bloß nicht wären, dann wäre das noch ein bisschen besser. Und selbstverständlich war das ein absoluter Stolperstein. Und wir hatten ganz viel Glück, dass zu dem Release von Kingdom Come 1, dass da halt kaum was auf dem Spielemarkt war. Deswegen haben die Leute dann, danke dafür, gewartet, bis dann halt ein paar Patches kommen und so weiter, bis da ein bisschen flüssiger lief. Und selbstverständlich ist das dieses Negativ Erlebnis in die Entwicklung eingeflossen und wir haben generell viel mehr Zeit in diese Endphase reingesteckt. Bei KCD 1 war das wirklich, wir waren ein Haufen Punks, die dann halt ein Spiel machen und dann jetzt muss das aber auch rauskommen, weil wir es halt wieder verschoben haben und so weiter. Jetzt muss das aber halt mal rauskommen und jetzt sind wir halt in der Phase, wo wir weniger punky sind, nicht im Sinne von streamlined irgendwie, jetzt wird's langweilig oder so, aber ein bisschen mehr, hey, wir wissen, dass welche Phasen da notwendig sind und diese wichtige Endphase, wo dann einerseits die Bugs rausgeschmissen werden sollen, das ist sowieso klar, aber das ist quasi die einfache Antwort. Was aber noch viel wichtiger ist, meiner Meinung nach, ist, dass alle Features und alle Elemente im Spiel, die dann vorkommen, sollen einfach benutzerfreundlicher werden. Das Kampfsystem soll sich besser anfühlen und wenn du es noch nie gespielt hast, sollst du einen besseren Einstieg dazu finden. Wir haben bei Kingdom Come 1 haben wir immer gesagt, dass easy to learn, hard to master, also leicht zu lernen und schwer zu meistern. Das schwer zu meistern haben wir gut geschafft. Ich glaube, das easy to learn, das war ein bisschen schwieriger und das sind so Sachen, wo wir gesagt haben, ja, das wollen wir uns nicht nochmal zu Schulden kommen lassen und ja, einfach das erlebt, weil am Ende des Tages soll Kingdom Come ja eins sein, das soll ein extrem immersives Erlebnis sein und du sollst immer das Gefühl haben, ja, das glaube ich oder ja, hätte so passieren können oder ja, ich fühl's, den Vibe. und wenn dann halt dann so schwere Einstiege sind mit dem Kämpfen oder sowas, dann ist das halt ein bisschen getrübt. Und trotzdem bleiben wir uns treu und trotzdem wird das Combat-System zum Beispiel gleich sein, wie es auch damals war, im Kingdom Come 1, nur halt einsteigerfreundlicher. Das klingt so negativ, aber das ist nicht so negativ gemeint, wie es klingt.
Es soll halt verständlicher sein, ne? Das
Streamliner.
Ja, also so ein es gibt ja, sage ich mal, Sperrigkeit bei Design. Das hat ja Kingdom Come auch. Das ja, Heinrich soll sich ja anfühlen wie ein Tölpel mit dem Schwert, wenn er halt schlecht ist und halt nicht ausgebildet. Und es gibt aber auch Sperrigkeit quasi auf Basis von ne, irgendwie nicht optimierter Bedienung und Steuerung und so weiter und so, wie ich es verstanden habe, schleift er ja im Prinzip an dem Part vor allem weg, dass halt im Endeffekt
das ist die, das Ziel. Genau.
Ja. Die bewussten Entscheidungen übrig bleiben. Weil es ist halt, wahrscheinlich ist es auch ein Vorteil, dass halt Heinrich oder Henry jetzt im zweiten Teil auch kein Mega-Noob mehr ist. Weil eigentlich hat es ja den ersten Teil charmant gemacht, dass wenn du das erste Mal das Schwert geschwungen hast, du halt also das war ja in diesem Tutorial, in diesem Schaukampf, aber du warst ja trotzdem noch mega der Loser. Du hast dann halt trotzdem kaum was auf die Reihe bekommen. Und um es halt dann zu lernen, hättest du eigentlich viel weiter trainieren müssen. Aber das ist natürlich dann unintuitiv, sage ich mal, als Spieler, weil normalerweise, wenn du ein Tutorial durchgespielt hast, solltest du dich ja vorbereitet fühlen für das, was da kommt. Aber das hat halt Kingdom Come 1 auch einzigartig gemacht. Aber es ist gleichzeitig eine Herausforderung, ne? Und zumindest ist ja Henry jetzt im zweiten Teil in den einzelnen Künsten versierter. Ich nehme an, ihr werdet dann auch bei den Skills, wenn es ja keinen Import gibt, irgendeine Art von so eine Median-Balance finden. Also dass er dann zum Beispiel schon lesen kann oder so. Ich weiß gar nicht mehr. Das hat Fabiano mich gefragt. Ich glaube, im ersten Teil, war das da optional, ob man lesen lernt oder nicht?
Das weiß ich auch nicht mehr. Ich glaube aber nicht.
Auf jeden Fall werdet ihr wahrscheinlich irgendwie das Niveau so ein bisschen anheben, ne? Und dass er halt bestimmte Dinge einfach kann.
Absolut. Aber wir haben, also das ist ja eine klassische Design-Spiele-Problematik. Du willst halt, wenn du erster, zweiter, dritter Teil machst, vierter Teil, was auch immer, dann willst du das immer am Anfang des Spiels, der Spieler halt immer noch irgendwie besser werden muss leveln und neue Sachen. Das wäre halt langweilig, wenn du direkt als Powermaschine anfängst und dann kommt halt nichts mehr. Deswegen muss das alles irgendwie skalierbar sein. Und wir haben versucht, das irgendwie glaubhaft rüberzubringen, dass halt Heinrich wieder an einem Punkt ist, wo der bestimmte Sachen lernen muss. Er ist nicht kein Bauerntölpel mehr, aber was man sich halt auch als Spieler dann, oder was wir versuchen rüberzubringen, ist, dass in Kingdom Come 1 geht's halt wirklich hauptsächlich um ländliche Gebiete, wo irgendwelche Local Lords irgendwelche Probleme mit Banditen haben und so weiter. Und das sind so das tägliche Brot. In Kingdom Come 2 laden wir den Spieler ein halt auf eine ganz andere Bühne. Auf einmal geht's nicht mehr um irgendwelche ländlichen Querelen, sondern auf einmal geht's wirklich um den einfallenden König und der andere König, der gekidnappt wurde. Und dann bist du, das Spiel fängt ja auch damit an, beziehungsweise hört damit auf, dass du diesen Brief da, politisch wichtigen Brief da zu dem Adligen da bringen musst. Das zeigt ja schon, dass du dann auf einem ganz anderen Niveau bist, als du im ersten Teil als Charakter oder als Henry warst. Und unsere Erklärung oder unsere Idee ist dann halt, dass du jetzt, und dass Heinrich jetzt auf dieser großen Bühne ganz große Probleme regeln muss und deshalb da auch erstmal wieder reinwachsen muss. Das heißt, wir sagen immer, Heinrich im ersten Teil wächst von Junge zu Mann und im zweiten Teil von Mann zu Krieger.
Eine weitere Frage aus dem Chat bezieht sich auf die Survival-Mechaniken. Habt ihr da was verändert? Also Kälteempfinden, Notdurft, Medizin, Krankheiten? Oder also bleiben die ähnlich wie im ersten?
Also ich würde sagen, also ich glaube, sagen zu können, meine ich, dass wir nichts wirklich rausgeschmissen haben in dem Spiel. Das heißt, alles, was ihr schon irgendwie kennt, und ich hoffe, das sage ich jetzt nichts Falsches, aber ich denke schon, dass alles, was ihr schon irgendwie kennt aus dem ersten Teil, findet seinen Weg in irgendeiner Form in den zweiten Teil, zumindest vom Base Game her. Und dass wir vor allem die Systeme gefeintuned haben. Das heißt, anstatt jetzt 10 neue Sachen dazu zu bringen, selbstverständlich haben wir neue Features drin und neue Minigames und so Kram, aber vor allem war das große Ziel, die Systeme zu nehmen, diese Basis, die einigermaßen lief und jetzt halt die wirklich zugänglicher und besser und schöner und ein besseres Gefühl darüber zu bringen. Aber dass da jetzt ein Survival-Game draus wird, dass du Pipi machen musst oder was weiß ich was, das wird nicht der Fall sein.
Und die zweite Folgefrage war noch nach einem Moralsystem.
Das hatten wir ja schon teilweise im ersten Teil. Also, dass du, wenn du konntest also quasi mit jedem Ort eine eigene Moral haben, Reputation, je nachdem, wie gut oder schlecht du dich da benommen hast. Die haben sich dann auch entsprechend dann zu dir verhalten. Preise in den Shops waren dann teurer oder günstiger, aber die haben auch anders reagiert. Und das ist zum Beispiel eins von den Systemen, was wir selbstverständlich übernommen haben. Und das haben wir ein bisschen geboostet. Das heißt nicht nur, dass der Ort eine Moral hat oder eine Reputation, gegen die du spielst, sondern auch quasi noch verschiedene Fraktionen, ich nenne sie jetzt mal Fraktionen, Fraktionen oder verschiedene, Fraktionen, dass verschiedene Fraktionen oder Stufen in der Einwohner, dass du mit denen halt auch nochmal eine eigene Moral hast. Das heißt, als Beispiel, die reichen Geschäftsleute, die finden dich super, aber die Bettler finden dich gar nicht gut, weil du mit denen halt irgendwie verkracht hast. Beispiel.
Im Trailer wurde auch gesagt, dass selbst einzelne NPCs sich erinnern an Handlungen, die du quasi mit in deren Gegenwart vollzogen hast. Wie muss ich mir das genau vorstellen? Und also wie komplex ist das? Weil das hört sich halt schon extrem umfangreich an.
Das ist auch das warum, oder was wir jetzt wieder, was wir jetzt besser machen wollen im zweiten Teil, das ist diese, das hat alles irgendwie zu tun mit diesem Tageszyklensystem im Spiel, dass jeder NPC wirklich quasi ein Artificial Brain hat und dann versucht, irgendwie die Probleme zu lösen. Was wir das euch das vorstellen könnt, oder was ich recht cool finde, ist, wenn du ein Verbrechen begehst, dann, und dich sieht jemand, da laufen wirklich viele RPG-Systeme im Hintergrund. Das muss dich als Spieler gar nicht interessieren. Wenn du halt aber so ein wirklich krasser RPG-Freund bist, dann kann dich das interessieren und du kannst versuchen, da Min-Maxen zu probieren. Aber das heißt, wenn dich da jemand sieht, dann wird quasi im Hintergrund so eine Art Check gemacht, dass dieser NPC guckt dich an, sagt, okay, du siehst aus wie ein krasser Dude mit einem blutigen Schwert, da werde ich nichts machen. Und er geht dann lieber zu einer Wache, holt die Wache, mit der Wache kommt er zurück und sagt, der da war's, und dann musst du damit irgendwie mit aus der Situation rauskommen. Wenn du es währenddessen schaffst, da zu verschwinden und die Wache und der Typ kommen halt und da du bist nicht mehr da, dann werden die ganzen Wachen in der Umgebung und alle werden halt alle more vigilant, was heißt es auf Deutsch?
Wachsamer,
genau, die sind dann wachsamer, die Skillchecks werden schwieriger und die wenigstens für eine kurze Zeit werden sich dann halt die NPCs entsprechend anders verhalten. Das geht aber auch in die andere Richtung. Das heißt, wenn dich keiner sieht, während du eine Verbrechen begehst, und es passieren einfach immer mehr Verbrechen, die werden alle gemeldet und so weiter. Und wenn das dann wenn es dann ein Threshold überschreitet, dann werden auch wieder die Leute wachsamer. Und die dritte Variante ist dann, du stehst über einer Leiche, keiner hat gesehen, wie du sie umgebracht hast, aber du stehst halt da mit einem blutigen Schwert, dann werden die das auch dann zu dir verbinden, sagt, ey, Moment, was machst du hier? Du hast doch bestimmt was damit zu tun. Was sagst du dazu? Also das ist, wie gesagt, das, was für uns ist es wichtig, dieses, und das ist übrigens Trotsky Castle da gerade im Video, das war Burgruine. Für uns ist halt wichtig, diese Spielwelt so lebendig wie möglich zu machen, dass die NPCs nicht einfach nur im Kreis laufen mit einem Eimer Wasser und für immer im Kreis laufen, sondern wenn der Eimer mit dem Eimer Wasser läuft, dann braucht er den Eimer Wasser für irgendwas. Vielleicht ist das ein Schmied, schüttet das irgendwo rein oder schüttet es in den Topf oder macht irgendwas, macht er damit, aber der trägt es nicht einfach nur im Kreis rum. Und das ist halt für uns wirklich wichtig.
Habt ihr über den Speicherschnaps diskutiert? Weil du meintest, die Survival-Mechanik und da sehr viel wird dann übernommen. Weil das war ja zumindest was, worüber im Vorgänger viel diskutiert wurde. Da habt ihr ja zum Beispiel zum Release gab es ja, glaube ich, noch keinen Save and Exit als Feature. Und genau. Das war dann blöd, wenn das Spiel abgestürzt ist. Das habt ihr dann relativ schnell nachgepatcht. Das war was ich als große Verbesserung empfunden habe, dass du nicht in Raststätte musst, wenn du einfach nur, keine Ahnung, ins Training fährst oder so. Aber wird es anders funktionieren im zweiten Teil? Kannst du darüber reden?
Ja. Speichern wird gleich funktionieren oder ähnlich. Was wir aber wieder, um das weniger, um das zugänglicher zu machen oder interessanter oder nicht mehr so deprimierend, ist, dass wir, oder wie soll ich sagen? Also warum wir das überhaupt machen, ist, wir wollen nicht, dass du safe scammst. Also wir wollen, dass der Spieler sich überlegt, warum er die Sachen macht. Und wenn er jetzt da irgendwie in einem Camp voller 10 Banditen reingeht und dann auf die Nase bekommt, dann quasi, hättest du mal das nicht gemacht oder hättest dir einen anderen Weg überlegt. Das heißt, saven ist okay und wir wollen, dass du safe, selbstverständlich. Und deswegen wird auch der Savior-Schnaps, es wird einfacher sein, die zu bekommen, du wirst mehr davon haben, es ist einfacher, den zu brauen und so weiter. Es ist also einfach, es ist ein Item, was nicht mehr so rar ist, wie es vorher war. Das heißt, es gibt's, aber was wir trotzdem wollen, ist, dass du dieses Minimalinvestment machen musst, ein Item zu benutzen, um es zu speichern. Das heißt, du kannst 10-mal hintereinander speichern und du wirst wahrscheinlich 10 Speicherschnäpse dabei haben, aber beim 11. Mal hast du halt keinen mehr dabei. Und dann musst du dir erstmal wieder einen besorgen gehen.
Allein dadurch, dass das quasi rar, also dass es diese Begrenzung gibt, denkst du ja schon mehr drüber nach als Spieler, als wenn es quasi for free jederzeit möglich wäre. Ne? Das kenne ich auch von anderen Spielen.
Wir machen jetzt weniger rar, weil es halt wirklich, das war einer, und wie gesagt, wir sind ja nicht blöd, wir haben ja schon geguckt, was die meist gedownloadeten Mods waren und sowas, und das war der dauernd safe Mod, war glaube ich Nummer 1, ja, vielleicht sogar, oder Nummer 2, und das sind so Sachen, wo wir gesagt haben, na gut, okay, verstanden, Message ist angekommen, trotzdem bleibt aber Kingdom Come, und jetzt haben wir einen Kompromiss gefunden, wir machen halt, wie gesagt, dieses Investment bleibt drin, aber wir stellen sicher, dass du leichter an dieses Item rankommst und dass das nicht mehr so frustrierend ist, wenn du, vor allem KCD am Anfang, da war es halt schwer, ganz am Anfang war es halt schwer, da wo es am meisten gebraucht hast, den Speicherschnaps, da war er am wenigsten erhältlich, und das war jetzt so zurückblickend natürlich keine clevere Entscheidung.
Ich wollte halt immer Safe Scam vom Schleichen, ja, weil es so schwer war, von hinten an jemanden ranzukommen, um halt eine Wache irgendwie auszuschalten oder so, und dann habe ich vor jeder Wache so einen Schnaps getrunken.
Und, aber hast du das mal in echt probiert, Timmy? Das ist wirklich schwer, auch im echten Leben.
erzähl mal, Jules, wie war denn das?
Ja, bei dir mache ich das immer, Tobi, wenn ich dich auf irgendeiner Messe rumlaufen sehe.
Erstmal wird gechoked.
Eine Frage, die auch aufkam, und das war uns auch im Voraus aufgefallen, das Spiel ist noch nicht hierzulande auf Steam aktuell.
Ja, das ist ein Fehler. Das soll natürlich nicht der Fall sein. Ist das denn mittlerweile auf Steam erhältlich?
Also ich habe eben gerade im Chat noch gelesen, dass es noch nicht ist.
Da hat das wäre so witzig, wenn ich es einfach nicht rausbringen würde in Deutschland.
Hardtrick!
Das ist die größte Neuerung.
Wir wollen, dass ihr wollt, aber wir wollen nicht. Also von daher, ciao. Nee, da hat nur irgendjemand, glaube ich, einen falschen Haken gesetzt, weil in Tschechien ist das sichtbar und in Deutschland anscheinend nicht. Und das ist natürlich ein Fehler, das soll nicht so sein.
Schweiz hat's schon. Aber
Schweiz?
Frechheit.
Naja, das, weil der Schweizer Franken halt mehr wert ist, mein Freund.
Also fleißig Steam-Page refreshen, das wird Warhorse sehr wahrscheinlich dann,
ich hab
noch fixen.
Seit Announcement, seit 8 Uhr, habe ich keine Nachricht mehr gesehen, kein gar nichts. Ich bin jetzt nonstop irgendwie am Quatschen mit jemandem. Und ich sehe aber, dass mein Teams hier ich bin immer noch an meinem Office hier, dass mein Teams wie verrückt am Blinken ist. Und ich glaube, ihr seid nicht die Einzigen, die darauf gekommen sind, dass da irgendwas faul ist. Leider. Aber naja, wenn alles smooth wäre, wäre ja langweilig, dann wäre es ja nicht mehr Warhorse. Ja,
irgendwas. Ja, so ein, wir können mit so VPN zusammenarbeiten, dass dann alle Leute sich ins tschechische VPN reinloggen müssen.
Hat die GameStar da nicht irgendeine tolle Kooperation?
Ja. Wir sind unschuldig.
Hätte ich doch jetzt eine VPN.
Eine weitere Frage, und das ist natürlich auch, wir haben gerade schon über den Schnaps gesprochen, was gab es denn sonst noch so für Sachen, wo ihr gesagt habt im ersten Teil, das kam jetzt nicht so gut an, das verbessern wir für den zweiten Teil. So, was sind da so die Top 3 Gameplay-Mechaniken, wo du sagen würdest, in Teil 2 verbessert?
Ach, da ist die Steam-Page. Ja,
ah ja. Hey, was lügt ihr mich denn an? Was habt ihr?
Und nee, hier schon gerade gesagt,
hallo, Wunschliste. Direkt
um 23:17 Uhr wurde es gefixt,
hallo.
Hat jemand im Chat geschrieben.
Wer auch immer da gerade am Scrollen ist, hat vergessen, auf Wunschliste zu drücken. Ich dachte, wir wären Freunde. Naja, tatsächlich gar nicht so viel. Also ich glaube, tatsächlich ist es so, dass ich glaube nicht, dass in Kingdom Come Deliverance irgendein System drin war, was wirklich so grottenschlecht war oder so massiv an der Spielerschaft vorbeigekommen ist, dass das einfach rausgeschmissen werden musste. Angepasst, ja. Speichersystem, Kampfsystem wäre so ein Beispiel, das haben wir ja schon angeschnitten, dass jemand, der keinen Bock hat auf Kombos und Perfect Block und keine Ahnung, dass der einfach dann zum Beispiel zum Streitkolben oder zur Axt greifen kann und dann einfach, also wenn ihr euch erinnern könnt ans Kingdoms-Kampfsystem, da ist ja in der Mitte so eine Art Stern und die Idee ist, dass man mit der Maus oder mit dem Controller halt verschiedene Richtungen auswählen kannst und dann Kombos beziehungsweise halt von verschiedenen Richtungen angreifen kannst. Was wir jetzt gemacht haben, ist, dass der Streitkolben oder die Axt dann an Komplexität verliert an diesem Stern, dass du halt nicht mehr so viele verschiedene Richtungen hast, sondern dass das wirklich halt eine Haut-drauf-Maschine ist, so wie es halt dann wahrscheinlich auch im Real Life war oder ist. Und dass das Schwert dann aber als Counterpart wieder für die Spieler ist, die da richtig Bock drauf haben, die Tricks zu lernen und die verschiedenen Richtungen und vielleicht irgendein Combo den zu Boden werfen und so weiter und so fort. Das heißt, das sind so Sachen, die wir dann halt gemacht haben. Und technisch, also eine Sache ist das natürlich dann im Spiel, aber wir haben zum Beispiel im Kingdom Come 1 war das nicht so, aber jetzt haben wir für jede einzelne Waffe im Spiel einen eigenen, wie soll ich ihn nennen, Advisor, Stuntman, eine Person, die bei uns im Studio war, alle Animationen aufgenommen hat, die sich auskennt mit der Waffe, die gesagt hat, hey, hier und das ist normal und das ist nicht so normal und keiner würde mit dem Streitkolben so zustechen. Oder wenn schon, dann nur unter bestimmten Umständen und so weiter und so fort. Und genau diese Expertise von diesen verschiedenen Leuten ist dann halt in dieses Kampfsystem reingeflossen, um es einfach zugänglicher für alle zu machen. Und das ist generell bei allen Sachen so. Ja, wir gehen nach Kuttenberg. Kuttenberg ist eine riesengroße Stadt. Man wird wahrscheinlich mehrere Leute interessanter Hintergründe kennenlernen. Und für alle diese Features und extra Sachen haben wir jetzt halt noch mehr historische Historiker mit drin oder halt Experten auf ihrem Niveau, damit wir da sicher gehen können, dass wir das so, wie wir das halt versuchen darzustellen, dass das wirklich Hand und Fuß hat.
Also du willst mir jetzt sagen, es gibt keine doppelt so große Großschwerter, die doppelt so groß sind wie ich, wo ich mit einer Sweep Attack einmal durch so eine Gegnergruppe durch kann.
Dass du so einen Hammer, so einen doppelhändigen, dass du dich im Kreis drehst und dann einfach so durch...
Ja, Hundestreicheln ist auch sehr wichtig.
Warten wir ab Ende des Jahres, sehen wir es dann.
Ja, du hast jetzt gerade schon von veränderten Gameplay-Mechaniken gesprochen. Gibt es denn irgendwas komplett Neues, was im Spiel drin ist, an Gameplay-Mechanik?
Also, eins von den Sachen, was die Leute erhofft haben, war das Craften, also das die Schmiedekunst. Und tatsächlich ist der Heinrich der Sohn eines Schmieds. Er konnte aber nicht schmieden. Also zumindest nicht im ersten Teil.
Was konnte also der eigentlich am Anfang von dem ersten?
So ein Schlange schlafen und auf die Nase bekommen. Bei Kingdom Come ist es so, im ersten Teil, dass du das ganze Spiel über die Nase bekommst und ganz am Ende, wenn du das Gefühl hast, dass jetzt kannst du den anderen auf die Nase geben, dann ist das Spiel zu Ende. So, und Ja, geil. Und wie gesagt, das Schmieden war halt so eine Sache, das war eins von den, im Kingdom 1, das ist leider hinten runtergefallen, das hätte natürlich schon kommen sollen im ersten Teil, hat aber nicht geklappt, aus verschiedenen Gründen. Und das kommt jetzt im zweiten. Und wenn ihr wisst halt, wie unser die Alchemie funktioniert, dass halt wirklich dann die Seiten umgeblättert werden und du musst das Rezept raussuchen und die Zutaten auf den Tisch legen und dann wird erstmal gemörsert und dann musst du da das Wasser kochen oder Wein oder Essig oder was auch immer und die Sanduhr im Auge behalten. Also wenn ihr euch an das erinnern könnt, dass wir da wirklich tief reingehen wollen, dann könnt ihr euch vorstellen schon, wie dann die Schmiedekunst aussehen wird, dass das halt nicht so ein Inventory-Schmiededingens ist, sondern dass du dann halt auf die Schläge achten musst und auf die Farbe des Eisens, was du da bearbeitest und dann im richtigen Rhythmus draufhauen und so weiter und so weiter. Und die Idee ist, das nicht so kompliziert wie möglich zu machen, sondern so immersiv wie möglich zu machen, dass du dann halt das Gefühl hast, ich mache jetzt irgendwas und da muss ich mich reinfuchsen und wenn es dann fertig ist, dann sagst du dir, geil, das habe ich jetzt gebaut, das ist cool und das möchte ich machen. Und was, glaube ich, eine Stärke ist von Kingdom Come schon immer gewesen und jetzt hoffentlich auch sein wird, ist, dass diese Systeme alle verfügbar sind für die Spieler. Du musst sie aber nicht verwenden. Das heißt, du musst gar kein Alchemiemeister werden. Du musst nicht rumschmieden, wenn du das nicht machen willst. Aber für Leute, die das halt Bock haben, die das machen möchten, feel free. Genauso Schwertkampf, genauso Streitkolben, was auch immer. Reiterei, wenn du kein Pferd benutzen willst, benutzt halt nicht. Wenn du Bogenschießen und so weiter und so fort. Das sind halt alles so ein bisschen, Sandbox auf keinen Fall, aber quasi Tools und Spielzeuge, mit denen du halt dann deinen eigenen Weg finden kannst. Und das ist, glaube ich, eine Stärke vom Spiel.
Ich finde es sehr gut übrigens, Julius, was wir hier gerade machen, weil ich habe ja in Prag schon mehr gesehen, als ich sagen darf und wir leiern quasi dem Tobi jetzt hier live vor Leuten ganz viele Sachen raus, über die ich eigentlich nicht reden durfte und dann ist es ja, offiziell. Also jetzt ist ich mache mir gerade schon ganz viele Notizen währenddessen, ja.
Ich bin ganz nervös, ich sehe schon, dass du ganz nervös geworden bist.
Ja, weil du Sandbox angesprochen hast, das finde ich aber, das ist ein interessanter Punkt, weil ich habe ja mit dem Tom McKay gesprochen, dem Henry-Darsteller, und der hat gesagt, dass für ihn, als er die Sachen aufgenommen hat, ganz interessant war, dass Heinrich jetzt halt in eine deutlich, also man kann die dunkle Seite der Macht sehr viel stärker erkunden, als es noch in Kingdom Come 1 der Fall war. Das war ja so ein bisschen das, ne, ich weiß, dass unser Fabiano, der leidenschaftlicher Pen-and-Paper-Spieler ist und Spielleiter, das so ein bisschen schade fand, dass man mit Henry halt eine vorgefertigte Figur hat. Ist halt bei Design, ne? Aber natürlich wäre die Welt ja auch interessant, wenn man sich einfach Sandbox-mäßig eine eigene Figur bauen würde. Mhm. Und deswegen fand ich es interessant für solche Menschen, die halt möglichst viel Roleplay machen wollen, dass, das habe ich auch in unserem Podcast gesagt, dass dadurch, dass Heinrich ja jetzt im Prinzip Waffenmann ist für Hans Capon, die Art und Weise, wie er da vorgeht, ist ja dann auch wieder offen, weil es gab ja genug Handlanger im Mittelalter, die dann sag ich mal, nicht den ritterlichen Weg gegangen sind, obwohl sie nominell Ritter waren oder Knappen waren oder so. Mhm. Kannst du da ein bisschen drüber reden, also auch in der Herangehensweise, ob ihr bei den Quests da bewusst noch ein bisschen offener werden wolltet in der moralischen Vielfalt?
Mhm. Ja, also natürlich kann ich nicht zu sehr drauf eingehen, aber was ich sagen kann oder möchte, ist, ich glaube, die ganze Story von Kingdom Come 2 ist generell dunkler, ernster, größer. Es stehen ganz andere Sachen auf einmal auf dem Spiel. Es geht nicht mehr um Saufgelage in Dörfern, sondern wirklich um große politische Ereignisse, die dann stattgefunden haben. Um Leben und Tod geht es. Und was halt für Heinrich jetzt wichtig wird oder interessant wird, der wird halt da reingezerrt, widerwillig quasi. Es ist nicht so, als würde er dem entgegengehen wollen unbedingt und er will jetzt nicht unbedingt da mittendrin im Geschehen sein, aber er kommt halt, er schafft es halt immer da rein zu sliden irgendwie. Was aber mega spannend wird, meiner Meinung nach, ist, dass Henry an ganz viele Punkte gelangt, an Kreuzungen. Ja, an Kreuzungen in der Geschichte, an Kreuzungen auch an seiner eigenen Psyche. Und er gechallenged wird quasi, Entscheidungen zu treffen. Es ist jetzt nicht so, dass du quasi das ganze Spiel irgendwie verdrehst, aber Henry wird lernen, dass Krieg halt wirklich gar keinen Spaß macht und dass dass das wirklich scheiße ist und dass aber ganz viele Entscheidungen, die da getroffen werden, so grauenhaft sie auch sein mögen, dem größeren Wohl dienen. Und Heinrich wird genauso vor diese Entscheidung gestellt und muss dann auf einmal reagieren irgendwie. Und der Spieler muss dann auch irgendwie reagieren. Und das wird dann irgendeine Form von Repercussion, wird dann irgendeine Form von
Konsequenz haben oder beziehungsweise
Konsequenz auch haben. Ja. Ja. Und jetzt will ich aber natürlich Kingdom Come 2 nicht irgendwie dark und düster und ernst reden, was, glaube ich, für uns immer noch als Entwickler extrem wichtig ist, dass das vor allem seinen Humor behält und das witzig ist, Spaß macht, dass da Easter Eggs an jeder Ecke sind, was mir ein bisschen Angst macht, weil ich von den Easter Eggs nichts weiß. Aber von den Hunderten im Spiel, weil hier jeder das Gefühl hat, er muss da irgendwo was verstecken. Und trotzdem ist es halt wirklich noch ein sehr, sehr, sehr witziges Spiel, aber in einem sehr ernsten Setting. Und beide diese Gefühle werden halt nochmal ein bisschen hochgeschraubt.
Mhm. Es wird relativ oft gefragt nach einer deutschen Sprachausgabe, ob die wieder vorhanden sein wird.
Ja, also Wir wissen noch nicht ganz genau, welche alle, aber es wird auf jeden Fall eine deutsche Sprachausgabe geben. Ich glaube, im ersten Teil war die meiner Meinung nach schon richtig gut und da habe ich hohe Erwartungen auch an den zweiten Teil.
Ich bin da noch nicht hergerissen, weil jetzt als ich mit dem Tom McKay gesprochen habe, ich spiele es ja für die Tests dann immer auf Deutsch, aber das hat so einen Spaß gemacht, mit dem zu quatschen. Du warst ja dabei. Generell diese Soundbooth da, diese Aufnahmen mal mit zu verfolgen. Ich habe auch ein eigenes Interviewvideo mit ihm gedreht und hochgeladen auf der GameStar Schleichwerbung. Könnt ihr euch angucken. Da sieht man auch so ein bisschen diese Aufnahmen. Das ist was, ne? Wir haben über eine Soundtrack geredet, ja. Aber das ist was, darüber sprechen wir so selten, aber dass der halt irgendwie, ich glaube, 450 Stunden an Aufnahmen hat und was weiß ich nicht alles und was das eigentlich für ein verrücktes Ding ist, dass du, das war ja dieses eine, wo er dann auch irgendwie aufgenommen hat und da war seine Produzentin war dann da und er sollte irgendwie überrascht klingen und dann fragt er dann, auch hat er Gegenfrage gestellt, so, bin ich jetzt überrascht oder bin ich so fake überrascht oder bin ich bedrohlich überrascht oder so und dann musste er halt
alle meine ich das eigentlich gar nicht so und so
weiter. Ja. Dass er das halt überhaupt kann, ja. Ich meine, er ist Schauspieler, natürlich kann er das, aber für mich als absolut Noob, ich finde das so krass, ich hätte gar nicht diese verbale Bandbreite, um so viele unterschiedliche Arten von Überraschungen auszudrücken.
Tatsächlich, also ihr müsst euch auch vorstellen, der Tom und Luke, das sind ja beide Schauspieler, die schon im ersten Teil da waren und wenn die irgendwann 16 oder so angefangen haben, mit uns zu arbeiten, weiß ich jetzt nicht genau, ob das stimmt, vielleicht war es auch 15, dann sind die beiden Jungs schon seit fast 10 Jahren, arbeiten die mit uns an Kingdom Come Deliverance. Das ist brutal lang und hat dir das, glaube ich, auch im Interview gesagt, dass für einen Schauspieler ist das, die Leute, die bei uns arbeiten, das sind fast alles sind Schauspieler, die Theater machen vor allem und ganz wenige sind nur Hollywood, das sowieso, glaube ich, nur ganz, ganz wenige. Aber nur wenige machen Filme. Hier Tom McKay macht zum Beispiel normale Krimis und sowas. Meine Mama hat den übrigens beim ARD gesehen, bei irgendeinem Film und hat dann gerufen, Tommy, da ist Henry! Und so, was? Und dann war das der Mörder tatsächlich. Oh Gott, Spoiler. Naja, auf jeden Fall sind die halt wirklich brutal lange dabei. Deswegen, wir sehen jetzt auch hier im Hintergrund, wir haben ja den, der Heinrich war mit, der Heinrich, der Tom, Tom McKay war mit uns, als wir diese Preview-Show da gemacht haben für unsere eigenen Mitarbeiter und hat halt quasi eine Motivationsrede so ein bisschen gehalten. Und das ist so nicht, weil wir gesagt haben, ey, Dude, wir brauchen mal hier, dass du was Cooles sagst, sondern weil der wirklich ein Kumpel ist von den meisten, ja. Und das ist schon wirklich, wirklich cool. Und die Aufnahmen, so Cutscenes sind relativ einfach, weil da hast du halt einen Text, da hast du irgendeinen Text, den redest du dann runter und der ist wirklich straightforward und läuft einfach, ja. Wo es dann richtig scheiße wird als Voice Actor ist, wenn du die ganzen Open World Sachen machen musst. Ja, du musst als Heinrich musst du 15 verschiedene Versionen von irgendwelchen Kampfsounds so und das musst du dann natürlich auch alles aufnehmen.
Ich glaube, das könnte ich mega gut.
Ja.
Hunderte. Ich würde gerne mal einen stummen Protagonisten synchronisieren. Ja. Nur.
Wie so ein Skyrim-Hauptcharakter, ja.
Aber diese Open-World-Sachen, die sind halt wirklich, wirklich anstrengend. 100-mal Hallo sagen und Tschüss sagen. Und genauso wie Dimi gesagt hast, einmal Hallo sauer sein, dann ein bisschen sauer, dann so, mir ist es eigentlich egal, dann hey und ein bisschen hey. Und das ist halt, das ist brutal anstrengend. Und das musste ich ja auch machen im ersten Teil. Zum Glück nicht ganz so viele Lines, aber das ist wirklich, wirklich Knochenjob, so ein Voice-Over-Job.
Ja, und man muss ja auch oft dann auch den Satz davor wissen und so, ne? Weil dann ist der vielleicht so oder so betont. Und das ist auch das, wo ich oft merke dann beim Voice-Acting, wenn da halt in der Direktion da nicht der Kontext gegeben wurde richtig.
Und deswegen ist der Film, der fertige Film, also wenn du irgendwie, keine Ahnung, Spielfilm oder sowas vertonst, das ist ein ganz kleines bisschen einfacher, weil du hast den fertigen Film schon auf Englisch oder auf irgendwas und dann musst du quasi immer nur nachsprechen. Jetzt bei uns ist das so, der Bub ist schon seit, sagen wir jetzt 2019 oder so, arbeitet er an Kingdom Come 2 und es ist nicht so, dass wir mit Quest 1 anfangen und dann mit Quest 2 und dann mit Quest 3 und sowas, sondern er muss immer wenn er, und der wohnt natürlich auch nicht in Prag. Das heißt, er ist dann immer mal wieder nach Prag geflogen worden, war dann hier für 2-3 Wochen oder so, was natürlich auch blöd war, weil Tschechisch, aber tatsächlich ist Kingdom Come wirklich, wirklich eine große Sache hier in Tschechien. Das heißt, die recht viele Leute haben den auf der Straße erkannt und immer mal Foto und sowas, aber naja, egal. Da immer den Kontext oder quasi immer up to speed zu sein, so, wo waren wir jetzt nochmal in der Quest und okay, jetzt habe ich das jetzt schon gemacht, ach ja, stimmt, okay, das heißt, ich bin jetzt verwundet, das heißt, ich muss jetzt ja ganz anders sprechen, als ich eben noch gesprochen und so weiter und so fort, das heißt, das muss brutal anstrengend sein, tatsächlich.
Ja, er hat dann auch nach dem Interview nochmal, haben wir natürlich ein bisschen weiter geredet und er meinte auch, dass er, wenn er dann rüberkommt, dadurch, dass er eben ja in England eigentlich wohnt, hat er dann 8-Stunden-Sessions, was eigentlich nicht normal ist, weil normalerweise machst du 4-Stunden-Sessions. Und da hat er erzählt, irgendwie an dem Tag alleine hätte er dann eben, da hast du einen Dialog, der vom Anfang des Spiels ist, wo du halt irgendwie 2-3 Sätze nachmachst, dann hast du einen Dialog vom Ende des Spiels, den hast du aber schon vor 2,5 Jahren angefangen aufzunehmen und jetzt muss man nochmal einen Satz neu machen und so. Und er meinte am Ende, so von so einem 8-Stunden-Tag, dein Gehirn ist auf eine Art und Weise durcheinander, das kannst du dir halt nicht vorstellen, weil du ja die ganze Zeit diese Emotionen dann durchspielst und permanent tick, tick, tick da halt einfach wechselst, dass er dann abends einfach nur so geradeaus laufen geht, um halt irgendwie den Kopf frei zu bekommen. Das fand ich sehr, also ich muss echt sagen, das ist so eine der coolsten Sachen an diesen Studienbesuchen für mich als Journalist, weil ne, so, das gibt's ja auch gar nicht bei so vielen Entwicklerstudios, also zum Beispiel bei Call of Duty wäre das halt undenkbar, dass man halt so tief reinkommt in die Entwicklung von einem Studio, und solche Sachen mal zu sehen und mit so Leuten mal zu reden und so ein bisschen so aus dem Nähkästchen geplaudert, was ist denn eigentlich, was macht das eigentlich mit dir und so, das fand ich ganz toll. Also mehr Leute sollten sich für solche Soundtrack-Sachen interessieren, dann können wir das auch häufiger machen.
Finde ich auch immer traurig. Ich hab ja versucht, immer den Soundtrack und all den Kram hier auf unseren YouTubes und sowas zu pushen. Und ich sehe das auch, dass das leider nicht ganz so cool ankommt. Aber ich finde, wir haben ein Riesenkonzert hier in Prag gemacht. Vorletztes Jahr, sind 3.500 Leute gekommen. Das war schon cool. Aber vor allem wieder hatten wir Tom und Luke da, haben eine Unterschriftenaktion. Das war schon schön, ja. Aber zu diesem Voice-Over, das sind ja schon natürlich alles Profis, ja. Also das tagtäglich, aber wenn ich zum Beispiel auf einer Gamescom oder so 10 Stunden Präsentation mache, da in dem Business-Bereich da, am Ende des Tages bin ich dann auch absolut Matsch im Kopf und meine Stimme ist schon Tag 1 futsch und wie der Typ das dann halt da schafft, da durchzurattern, da 8 Stunden, ich glaube auch, dass das irgendwie, ich bin mir nicht ganz sicher, wie das läuft, ist aber irgendwie, keine Ahnung, ein Tag, zwei Tag, dann 2 Tage Pause, dann wieder 2, irgendwie so funktioniert das, gibt so einen Rhythmus halt da, damit der natürlich auch nicht da seine Stimme ausblutet. Ja. Aber wie die das packen da jedes Mal, das ist schon eine große Leistung tatsächlich.
Ja,
aber
du trainierst ja auch deine Stimme und du hast ja da ganz spezielle Rhythmen und allem drum und dran. Also na klar, das läuft ja sehr. Aber ich finde es einfach sehr faszinierend, da mal Einblicke zu erhalten. Das fand ich sehr cool.
Ja. Vielleicht auch gleich dazu noch eine Frage aus dem Chat. Wird es wieder eigens komponierte Bardenlieder geben?
Ja, gute Frage. Wir haben im ersten Spiel tatsächlich die ganzen Melodien und diese ganzen Sauflieder und dieses, was sie da halt singen, Ihr müsst halt wissen, das Spiel findet statt 1403. 1403 ist erstmal brutal lange zurück in der Zeit und Musik ist so eine Sache, die sich also zu der Zeit zumindest nicht besonders gut gehalten hat in den Quellen. Das heißt, die meisten Sachen, die da oder die meisten Fundstücke, die es da gab, waren irgendwelche Chorale und religiöse Geschichten und sowas, also irgendwelche Chorgesänge und sowas und so irgendwie so Sauflieder
meinst,
oder so.
Du meinst, die Leute in der Bar haben ihre Sauflieder nicht aufgeschrieben oder was?
Genau, also zumindest konnten wir da nicht so richtig. Und die Melodien waren tatsächlich das Problem eher. Also die Texte, selbst wenn es ein Lied gab, dann gab es halt keine Melodie dazu. Und da haben halt dann Jan Walter und Adam Sporker, das sind unsere zwei Musiker, die sind tatsächlich auch Cousins, was auch nice ist, Familienbetrieb hier, haben dann versucht quasi ein eigenes Trinklied irgendwie dann herzustellen oder zu komponieren. Und die Musik ist natürlich nicht 1403 Musik, das ist schon, weil die Instrumente halt nicht da waren und sowas und wir wollen aber auch nicht einfach nur gregorianische Chöre da hören, sondern es muss schon irgendwie believable sein. Und ja, auch für den neuen Teil, auch für Kingdom Come 2, selbstverständlich gibt es wieder komplett neue Soundtrack und es gibt wieder neue Trinklieder, ja, und witzige Sachen. Das hatte ich ja schon eingangs gesagt, den Humor lassen wir uns nicht nehmen.
Alles gut. Was habe ich denn noch? So viele Fragen, es ist echt immer schwer, eine auszusuchen. Demi, wenn du dazwischen grätschen willst, gerne. Es wird gefragt, also da kannst du wahrscheinlich nichts zu sagen. Wie geht's denn weiter? Ist eine Trilogie geplant oder ist das jetzt der letzte Teil?
Also ich sag mal so, was ich sagen kann, ist, dass wir zu einem Schluss kommen wollen jetzt mit der Story und wie es dann halt weitergeht, schauen wir dann weiter. Aber jetzt wollen wir zu einem Schluss kommen, was auch immer das heißen mag.
Okay. Es wurde auch gefragt, weil man im Trailer so eine Art Camp gesehen hat, ob es da so Sachen wie Camp-Management oder Upgrades gibt, was man ja aus anderen Spielen kennt.
Kingdom Come bleibt wirklich ein story-driven RPG, also wirklich die Geschichte und dieses Abenteuer, was man da erlebt, das ist der absolute Fokus. Es wird diese Management-Aspekte oder Strategie-Aspekte, die kommen da nicht dran vor. Das Einzige, was so ein bisschen cross quasi ist, dass halt Henry so ein bisschen die Survival-Elemente drin hat, damit das Wandern durch die Landschaft ein bisschen spannend bleibt. Also unabhängig von dem, was man halt sieht, was das alles schön ist, aber dass du halt auch dann ein ganz klein bisschen Druck hast. Aber sonst gibt es keine Camp-Management-Sachen oder sowas. Das ist, wie gesagt, das ist ein Rollenspiel, das vor allem vorwärts gedrückt wird von der Geschichte, die es erzählen will.
Mhm. Gibt es Sachen aus den DLCs, die ihr jetzt direkt schon mit drin habt? Weil im Trailer ist ja einmal kurz Mr. Dogon zu sehen.
Genau. Der Hund ist da der, würde ich sagen, der prominenteste Wiederkehrer aus den DLCs. Und
das wird AK freuen.
Ja, tatsächlich wird AK bestimmt auch freuen, dass du den Hund erstmal jetzt gescheit streicheln kannst. Das konntest du nämlich nicht im ersten Teil. Jetzt kannst du den Hund streicheln und du kannst sogar das Pferd streicheln. Das ist innovativ. Ja.
Damit ist der Platin Award quasi schon in der Tasche. Ja, zumindest wenn AK den Test macht, ja. Pferde und Hunde, Quatsch. Wenn es dann noch Faultiere gibt, dann, aber das wäre, glaube ich, das würde euer Plausibilitätskonzept sprengen.
Also hier im Studio würde ich sagen, sind die Leute eher Katzenleute. Mhm. Und selbst und unsere Konzept, nee, nicht Konzept, die Character Artists wird dominiert von Leuten, die es einfach nicht lassen. Wir haben hier einen Cat-Chat und das sind die Character Artists sind dominiert von Leuten, die am aktivsten sind in diesem Cat-Chat. Und das heißt, selbstverständlich konnten die sich das nicht nehmen lassen, da auch Katzen ins Spiel reinzubringen.
Ja, also, ich wollte gerade fragen.
Innovativ, ja.
Gibt es denn sonst noch irgendwelche besonderen Details so, die du teilen kannst? Irgendwas, weil es ist ja super, super viel drin. Wir wollen auch nicht zu viel verraten, aber hast du irgendwas, was du noch droppen kannst? Was so passieren kann in der Open World?
Also was ich persönlich halt, und das wird, das auf den ersten Blick hört sich das auch gar nicht so spannend an, wenn ich sage, wir haben jetzt eine große Stadt drin. Das klingt ja, Städte hat jeder, aber ich finde, das ist für mich so das absolute Highlight aus verschiedenen Gründen. Einerseits ist es, soll sie riesengroß werden. Das heißt, wenn ihr euch an Rattay erinnern könnt, das war aus dem ersten Teil mehr oder weniger ein aufgepustetes Dorf. In Kingdom Come Deliverance 2 ist jetzt Rattay quasi eine Straße von Kuttenberg, mehr oder weniger. Ja. Mhm. Das heißt wirklich, das soll wirklich riesengroß sein mit hunderten NPCs, die dann halt ihren Kram da machen, mit verschiedenen Bevölkerungsgruppen, die da leben. Jetzt sehen wir auch ein bisschen im Video gerade, das ist eine wirklich reiche Stadt, das heißt die wunderschönen Fassaden, die bemalten, da gibt es verschiedene Märkte, das sehen wir hier gerade, Tiermarkt war da gerade, das heißt, da kann man wirklich was erleben. Natürlich ist das immer noch kein Disneyland, ja. Also das soll schon irgendwie glaubhaft rüberkommen. Trotzdem willst du da als Spieler dann aber auch Sachen erkunden. Du willst Schätze finden, du willst da coole Stories mitbekommen. Wir haben viel mehr, also in Kingdom Come 1 hatten wir ja schon Points of Interest und so Unfälle und so Kram, wo du dann halt hinkommst und irgendwas passiert. Diese Random Encounters haben wir noch mal ein bisschen aufgeschraubt, dass dann in der Stadt zum Beispiel mehr passiert, dass du da andere Nationalitäten triffst, die dann irgendwas zu erzählen haben und du dann mit denen irgendwie interagierst und so. Das glaube ich, wird ein riesengroßes Highlight, zumindest für mich persönlich. Einerseits aus historischen Gründen, weil das halt wirklich UNESCO-Weltkulturerbe, man kann heute noch dahin fahren, die Stadt wurde nicht niedergebrannt. Ein paar Sachen sind anders, aber trotzdem erkennt man halt wirklich ein paar Sachen noch wieder. Ich weiß nicht, ich wüsste jetzt von keinem Spiel, das irgendwie eine größere, zumindest mittelalterliche Stadt ever in einem Spiel gehabt hat. Und das ist bestimmt auch unsere größte Challenge. Das weiß ich auch. Das glaubhaft zu machen und auch, damit es auch wunderbar läuft. Das sind
gerade mit diesen ganzen überarbeiteten KI oder verbesserten KI-Systemen, ne? Wenn ihr so ein Verbrechenssystem einbaut und ein quasi Reputationssystem, ja, und das halt auf dicht gedrängtem Raum und jeder NPC einzigartig, mit festen Rhythmen und so. Also das ist halt was, wo ich weiß, dass die Sandbox-Freunde sich eigentlich wünschen würden, dass es halt mehr Sandbox ist und dass Henry da auch irgendwie eine Wohnung hat in der Stadt und dass man da einfach Quatsch machen kann und so. Weil es klingt halt sehr interessant, diese Manipulationsmöglichkeiten mit in der Open World.
Was witzig ist noch bei Kuttenberg, das sind ja wirklich viele NPCs und jeder von diesen NPCs hat ja einen eigenen Schlafplatz. Das heißt, jeder muss irgendwo wohnen, irgendein Häuschen, das sind dann Familien oder was auch immer. Und der eigene Schlafplatz, den erwähne ich deshalb, weil wir mehr NPCs als Schlafplätze haben in Kuttenberg, was ein Problem wurde. Wir können da keine mehr Betten da irgendwie reinspawnen oder sowas und wollen auch keine Spieler despawnen. Das heißt, tatsächlich ist unser Platz ausgegangen. Und jetzt abends, wenn es halt dann Schlafenszeit ist, dann müssen dann ein paar von den NPCs rausgehen und den umliegenden Camps oder was auch immer übernachten, was tatsächlich auch gar nicht so unhistorisch ist. Nicht jeder durfte hinter die Stadtmauern, aber das ist vielleicht so noch ein witziger Side-Fact. Dass
wie wurden die denn ausgewählt, die raus müssen?
Per Losverfahren.
Ja, ja, verstehe.
Vielleicht ja, nee, sowas, wie Arbeiter oder Minen, das ist ja eine Silberminenstadt, das heißt, es sind viele Minenarbeiter dort, die sind dann eher in so Arbeitercamps oder ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, halt da, ärmere Unterkünfte und die können dann zum Beispiel ausgelagert werden in irgendwelchen, weiß ich nicht, außerhalb der Stadtmauern zum Beispiel, während dann die Geschäftsleute und sowas natürlich ihren Prunkpalästen da wohnen und so und ja, sowas dann. Aber das ist, wie gesagt, gar nicht so unhistorisch, dass das halt auch so war. Ja, das ist ja heute nicht, dass im Stadtzentrum wohnen meistens auch Touristen oder ganz reiche Leute oder Leute, die Airbnb besitzen. Und die meisten Münchner, gehe ich mal davon aus, oder zum Beispiel in Prag ist das so, die meisten Prager wohnen eher in den äußeren Bezirken. Ist halt einfach
also,
so.
Also Wohnungsprobleme in München kennen wir nicht. Wir sind ja bayerische, also das gibt's hier nicht, ja.
Wenn wir vielleicht nochmal ein bisschen zu dem frühen Prozess zurückgehen, gab's denn so bestimmte Dinge, wo ihr euch am Anfang auch nicht sicher wart oder wo ihr länger drüber nachgedacht habt? Also jetzt beispielsweise so, wusstet ihr von vorne an, dass es eine komplette Fortsetzung werden soll? Habt ihr auch drüber nachgedacht, vielleicht eine andere Story zu erzählen mit einem anderen Charakter? Gab es da irgendwelche Dinge, wo ihr länger gebrütet habt, bevor ihr das entschieden habt? Kannst du da was teilen?
Ja, ja, also für Daniel Wavre war, also schon im Kickstarter ursprünglich hieß es, wir machen Akt 1, 2, 3, aber das wurde ganz schnell wieder rausgeworfen. Akt 1, 2, 3 hieß damals, dass wir quasi Kingdom Come machen und das drei teilen und jeder Teil dann irgendwie 20 Stunden kurz Gameplay und dann wieder ein Jahr später kommt der nächste Teil oder sowas. Aber das wurde ganz schnell über Bord geworfen, weil dann auf einmal mit dem Hunger der Appetit oder mit dem Appetit der Hunger gewachsen ist. Das heißt, das Spiel wurde so groß, dass dieses Aktsystem gar keinen Sinn mehr gemacht hat, dass da irgendwelche Cuts reinzumachen. Und Kingdom Come endet ja natürlich mit dem Cliffhanger. Obwohl dann Vavre das jetzt nicht so schlimm findet, fanden das die Gamer out there schlimm. Und da war es natürlich klar, dass wir dann weitermachen. Das hat sich ja angeboten. Und die Frage war dann halt nur natürlich, in welchem Umfang. Ganz früher, bevor dann halt überhaupt irgendwie über Kingdom Come 1 oder 2 nachgedacht wurde, war auch kurz mal Prag zum Beispiel ein Thema. Wollen wir Prag in die Stadt ins Spiel bringen oder sowas? Und haben es dann im ersten Teil gesagt, nee, auf gar keinen Fall, das kriegen wir nicht hin. Das Rattai ist das... war schon das Größte der Gefühle, was wir da gepackt haben. Und jetzt, weil die Story halt sich so entwickelt hat, wie sie sich entwickelt hat, sind wir dann auch nach Kuttenberg rübergegangen, weil das einfach für uns wichtiger war oder ist. Und aber sonst, dass wir irgendwie, die meisten Sachen sind irgendwelche Story-Elemente. Wollen wir jetzt in die Richtung gehen? Wollen wir diesen Teil des Kriegs erzählen oder diesen Teil des Bürgerkriegs oder sowas? Und haben uns dann halt einen Weg ausgesucht. Aber das ist jetzt nicht irgendwie, dass es so heißt, Dilemma. So war das, so schlimm war das nicht.
Okay. Ja, nur, aber ich finde es ja immer interessant, so worüber man halt alles nachdenkt, bevor man dann eben so ein großes Projekt auch angeht. Ne?
Was vielleicht noch, das ist auch sowas, das wissen die meisten Spieler wahrscheinlich gar nicht, aber was ich glaube, was noch interessant ist, ist, dass wir als Studio gewachsen sind, nicht nur an der Größe, sondern auch im Mindset und das Feature wegschneiden einfacher fällt. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, wenn ich das so sage, aber wenn du den Wühltisch an Ideen hast am Anfang und halt alles muss rein quasi, dass wir viel disziplinierter und viel strikter waren mit Sachen, die es nicht mehr ins Spiel reingeschafft haben und viel früher die Schere angelegt haben. Und das war etwas, was bei Kingdom Come 1 zum Beispiel viel zu lange Kram dazu kam und dass dann hinten raus die Luft dünner wurde. Und dass wir jetzt als Studio auch dahingehend gewachsen sind, dass wir sagen, ey, ja, geil. Und das sind vielleicht die Sachen, wo dann wirklich heiß gestritten wurde hier im Studio, wo dann die Designer sagen, das muss ins Spiel, sonst kündige ich und das Spiel wird scheiße ohne das Ding. Und wo dann halt die Producer sagen, ey, Digga, das Spiel wird genauso gut, wie es mit dem Ding wäre. Ist halt anders, aber Junge, wir können da nicht alles reinmachen. Ja? Da müssen wir jetzt Schere ansetzen. Und ich glaube, dass das auch so ein Prozess war, der tatsächlich wehtut, aber dann am Ende des Tages notwendig, wichtig und auch erwachsen ist.
Ich hätte noch so ein paar kürzere Fragen. Oder willst du kurz Mie?
Nee, ich wollte eher so allgemein sagen, ich bin einfach sehr gespannt auf die Geschichte und den historischen Kontext, weil das natürlich ein Kapitel ist, das, sage ich mal, vielen Leuten wenig sagt, dieser Konflikt zwischen Wenzel oder was kann ich viel man hier, wie spricht man hier auf Tschechisch aus?
Auf Tschechisch oder auf Deutsch ist das auf Wenzel?
Genau, aber auf Tschechisch. Genau, Václav und Sigismund, weil es ja auch durchaus Sigismund ist ja bei euch der Antagonist, aber eigentlich historisch ist es ja gar nicht so und wahrscheinlich wird es im Spiel auch nicht so schwarz-weiß sein, natürlich nicht, weil Sigismund war ja dann der dann auch in die Hussitenkriege da verwickelt wurde und so, was ja aber dann nochmal ein bisschen später war, da hat man ja im ersten Teil so die Ansätze von gesehen mit dem Priester, ne, also die ersten Gegenbewegungen gegen die Kirche und so, das sind so Sachen, die finde ich halt faszinierend, weil es ist so, ich will jetzt gar nicht so philosophisch werden, weil wir haben ja noch konkrete Fragen von Julius, aber ich finde es immer cool, das fand ich auch cool an vielen Assassin's Creed, die sich so an unverbrauchte Szenarien gewagt haben, dass ja eigentlich es cool ist, was man rausholen kann aus geschichtlichen Kapiteln, die so super unbekannt sind. Du kannst ja natürlich auch die großen Sachen sammeln im Mittelalter, Kreuzzüge und so weiter, was man sich halt groß auf die Packung schreiben kann, aber das war eine der Sachen, das habe ich auch im Video gesagt, was ich cool finde, warum, dass ihr Kuttenberg genommen habt und nicht Prag. Weil Prag wäre das gewesen, das hätte man super auf die Packung schreiben können, aber der Viktor Hörschel hat ja dann, also der euch ja die Schnittstelle ist zwischen Art und History, hat ja auch gesagt, wir haben halt Prag auch nicht genommen, weil es einfach für die Story nicht das Richtige gewesen wäre. Es hätte historisch nicht zu dem gepasst, was wir erzählen wollen. Wir nehmen stattdessen lieber die konkrete Historie und erzählen daraus eine spannende Geschichte. Selbst wenn die Leute Gutenberg nicht kennen, selbst wenn die Leute den Streit zwischen Sigismund und Wenzel nicht kennen, selbst wenn die Leute gar nicht wissen, was Anfang des 15. Jahrhunderts im Heiligen Römischen Reich eigentlich abging und warum es da ein Königreich Böhmen gab, aber auch ein Kaiserreich und so. Und das ist das, wo ich halt am Neugieriges bin, weil ich das privat einfach für eine sehr spannende Epoche halte. Und das, finde ich, hat noch kein Spiel in dem Ausmaß hinbekommen, sowas halt so richtig greifbar zu transportieren. So, tatsächlich, das sind jetzt mal Gedanken dazu und
Wir erzählen genau, wir setzen da an, wo Sigmund gerade in Böhmen einfällt. Du hast mit allem, was du gesagt hast, absolut recht. Er wird dann später Herrscher des Heiligen Römischen Reichs und alles ist dann irgendwie geregelt. Wir sind, also Kingdom Come redet über die Zeit, wo er gerade einfällt. Er ist ja tatsächlich eingefallen in Böhmen. Und im Spiel geht es darum, dass Heinrich herausfinden will, also zumindest mit diesem Brief an Berghoff, die allererste Quest, die du da machen musst, ob dieser Adlige auf der Seite Sigmund ist oder auf der Seite des entführten König Wenzels, Václav. Und tatsächlich war das ein Riesenproblem in Böhmen, weil sich da eben die Adligen dann gestritten haben. Die einen haben gesagt, ja, der König kann sowieso nichts, das heißt, der Einfallende ist gar nicht so schlecht und wir gehen jetzt mit dem. Und die anderen haben gesagt, nein, und das ist doch gar nicht, wie kann er das bloß machen und wir müssen uns hier verteidigen und sowas. Und ja, da wird halt in diesen Konflikt wird da irgendwie Heinrich hier hineingezerrt.
Und es war halt destabilisierend fürs Land, ne? Selbst die ganzen Adligen gegeneinander und das ist, glaube ich, ein sehr schöner Nährboden für spannende Quests, ja.
Genau, ganz genau.
Ich würde jetzt zum Abschluss noch ein paar Fragen, die du vielleicht auch ganz kurz beantworten kannst.
Einfach
so ein bisschen Rapid Fire, ja. Weiß nicht, wie viel du sagen kannst, darfst und wirst, aber es wurde gefragt, gibt es Jahreszeiten? Also Schnee, nein. Herbst.
Okay, wir machen wirklich Rapid Fire. Danke, dass du es nochmal erklärt hast, Julius.
Es ist Frühsommer, Kingdom Come 1 ist Frühsommer, Kingdom Come 2, Zeit geht sofort weiter, also Mitte Sommer.
Ja, okay. Kann man schwimmen?
Nein, nur in einer AK-10 und selbst das nicht so richtig. Aber die sehen wir ja, das sehen wir ja schon im Announcement-Trailer, dass
die Szene, ja.
Capon dich da zum Baden animieren will. Ja.
Sehen wir Theresa wieder?
Story-Frage. Das gibt's dann erst zu
Release. Okay. Alles klar. Gibt's wieder Minispiele?
Selbstverständlich. Und wie immer nehmen wir halt das, was halt geil war und haben das ein bisschen ausgearbeitet. Jetzt das Würfelspiel zum Beispiel war tatsächlich viel erfolgreicher, als ich dachte, als wir das eingeführt haben im Kingdom Come 1. Und das ist zum Beispiel etwas, was schon ganz gut geklappt hat. Und jetzt wollen wir da noch ein bisschen tiefer gehen, das ein bisschen verfeinern, mehr Tipps und Tricks einbauen und ein paar Gimmicks und sowas. Und ja, Würfel ist wieder ein dickes Ding.
Ritterturniere auch wieder dabei?
Wahrscheinlich. Ist eine große Stadt in Gutenberg. Was wird da schon so passieren alles?
Okay. Ist es wieder die CryEngine? Ja, ne?
Aber unsere... Ja, schon. Auf jeden Fall CryEngine. Und die kann auch gute Sachen machen. Aber seit wir die CryEngine 2000, weiß ich nicht wann, lizenziert haben, haben wir die schwer umgemodelt und zu unseren eigenen... zu unseren eigenen Gunsten halt verändert und das ist jetzt genauso. Wir haben die wirklich stark umgebaut. Das ist jetzt nicht die CryEngine, was man sich darunter halt vorstellen möchte. Aber wenn man trotzdem zurückguckt auf Kingdom Come 1, habe ich immer noch das Gefühl, dass das wirklich gut gealtert ist. Aber also zumindest visuell. Deswegen bin ich auch gar nicht so unglücklich mit der CryEngine.
Dann zum Abschluss noch. Um hier locker rauszukommen, Tobi, hast du noch eine lustige Story aus der Produktionszeit für uns? Irgendeine Anekdote?
Du musst überlegen,
was du sagen darfst wieder, ne?
Nee, ich hab so viele Storys. Weil ich Gutenberg mag, erzähle ich über Gutenberg. Gerne. Wir haben ja wieder, um das nachzubauen, nicht nur mit Museen und so weiter zusammengearbeitet und Historikern, sondern das Gute ist, Kuttenberg steht ja heute noch, deswegen sind wir da hingereist und haben viel da abfotografiert und sind da in die Katakomben gegangen und so weiter. Und ganz viele von den Gebäuden sind irgendwelche Museen und so weiter und die haben uns dann halt reingelassen und an den Fundamenten und sowas kann man wirklich am besten herausfinden, wo da die Mauern waren und wie das alles funktioniert hat und so weiter und so fort. Ganz viele von den Gebäuden sind aber natürlich im Privateigentum. Und dann sind wir halt auch teilweise dann ab und zu mal von Tür zu Tür gegangen, haben geklopft und gesagt, ja, guten Tag, wir machen da was Geheimes. Wir würden uns gerne mal Ihr Wohnzimmer angucken.
Und aber dürfen nicht sagen, was.
Na doch, wir haben denen schon natürlich gesagt, was wir machen. Und das ist schon, die Leute sind, also hier zumindest ist Kingdom Come generell wirklich eine dicke Sache. Als der Bürgermeister von Kuttenberg Wind bekommen hat, dass Kingdom Come 2 in Kuttenberg stattfindet, hat er sofort Kontakt aufnehmen wollen, weil das ist dann wieder irgendwo geleakt und hin und her und drum und dran.
Das heißt, die Bürger von Kuttenberg wussten, dass das Spiel kommt, vor uns allen.
Wir haben ja aufgenommen im Januar da dieses Announcement-Ding und das wurde dann auch schon geleakt, weil dann in irgendeinem Kuttenberger Stadtgazette dann auf einmal diskutiert. Also ich weiß nicht, wie in Deutschland, in Tschechien, fast jedes Dörfchen hatte seine eigene Facebook-Gruppe, wo diskutiert wird, wer da seine Tomaten und Zwiebeln verkauft. Und in dieser Kuttenberg-Facebook-Gruppe mit, weiß ich nicht, 10.000 Leuten da drin, haben die auf einmal, was ist denn da in der Kirche? Da wird wieder ein Film gedreht oder sowas. Was ist denn da los? Und dann haben wir diese
Keiner hat was gesagt. Kuttenberg hat uns verraten.
Wir haben keine Reddit-Accounts, ja.
Schon wieder. Und da haben die das dann auf einmal angefangen zu diskutieren. Und oh mein Gott, das wird wahrscheinlich Kingdom Come sein. Und so eine Journalistin aus so einem Käseblatt, so einem Kuttenberger Stadtanzeiger oder sowas, hat dann am ersten Tag, am ersten Abend der Aufzeichnungen, der Dreharbeiten, eine E-Mail geschrieben. Hallo, ja, hier ist das dieses Kingdom Come und da würden wir, weil die hat dann in Stadtarchiven gesucht und irgend so einen Vertrag gefunden zwischen Produktionsfirma und Stadt, wo dann KDC2, Schreibfehler, KDC2 drin stand und hat sich dann angeschrieben und da habe ich gesagt, ja gut, komm, ich schreibe ja am nächsten Morgen, wird schon nicht so schlimm sein. Dann schreibe ich ihr um 9 Uhr morgen, hahaha, sie haben uns erwischt, bla bla, komm, lassen Sie uns das ein Geheimnis bleiben und wir zeigen Ihnen dann, was weiß ich was, bla bla bla, bitte nicht spoilern und so. Und dann sagt sie, ja geil, auf jeden Fall, kein Problem, ich komme dann zum Announcement. Ja, das ist super, weil ich nicht wusste, dass sie 10 Minuten vorher das schon gepostet hat. Und ich so, ah fuck. So, na gut, egal. Naja, und deswegen, wie gesagt, ist ein dickes Ding und das war schon witzig. Und wir haben das hinter den Leuten durch die Keller gelaufen und durch die Wohnzimmer, weil die halt noch alle die historischen Gebäude haben und so. Und das wollten wir halt alles irgendwie mitnehmen. Und ja.
Sehr schön.
Ich habe viel zu erzählen, ich weiß.
Ja, es war wirklich fantastisch. Vielen Dank, dass du uns behelligt hast mit so viel mehr Zusatzinformationen hier noch zu dem, was wir schon gesehen haben. Dimi, du weißt ja auch noch einiges mehr. Wo kann man denn jetzt noch weitere Content-Pieces von dir am besten finden, wenn man jetzt noch mehr zum Spiel rausfinden möchte?
Also, es gibt meine große Titelstory auf der GameStar.de. Es gibt außerdem ein schönes, kompaktes Video auf YouTube, auf dem normalen, regulären GameStar-Kanal. Und dann gibt es noch einen etwa einstündigen Talk mit Geraldine und Fabiano, der ja auch studierter Historiker ist, wo wir auch ganz viel über diese Prag-Reise reden. Da sind auch viele Bilder, das gibt's auf dem GameStar-Talk-Kanal. Und es gibt noch ein Interview von mir als Video mit dem Prokop Jirsa, also dem Design-Lead von Warhorse. Das gibt's auch auf der GameStar.de, auch free for all. Und noch ein Video mit dem Tom McKay, dem Henry-Darsteller, auch auf der GameStar. Ich war beschäftigt die letzte Woche. Und dann sitzen wir, das ist für die jetzt nicht relevant, die das jetzt ein bisschen später alles hier mitbekommen, aber wir sitzen auch noch bei Maurice morgen im Stream, Tobi und ich. Und dann quatschen wir auch nochmal über Kingdom Come. Was ganz interessant ist, weil Maurice und ich da einfach sehr unterschiedliche Perspektiven haben. Weil Maurice ja Kingdom Come noch nicht gespielt hat, was er selbst auch am meisten bereut hat, glaube ich, auf diesem Trip.
Kann man doch jetzt anfangen. Ist doch
ich glaube auch, dass er das noch spielen wird. Also das, ich glaube, er ist da sehr motiviert.
Was genau, für mich aber schön war, dass Maurice erzählte, das hatte ich ja, dass er als Nicht-Kingdom Comer das angespielt hat und quasi bestätigt hat, das, was wir versuchen ins Spiel zu überbringen, ist, dass einer, der es noch nie gespielt hat, sich auch zurechtfindet und dass wenn wir das noch mehr feintunen, dann habe ich da auch wirklich gute Gefühle mit. Deswegen war ganz gut, dass Maurice mit dabei war.
Ja. So oder so war es. Das war ein schöner Trip.
Und wie geht's von eurer Seite aus weiter, Tobi? Kannst du irgendwas schon sagen? Wann gibt's weitere Infos? Wo kriegt man die am besten mit? Außer natürlich auf GameStar.de.
Ja, auf GameStar.de sind auf jeden Fall ist der heißeste Scheiß. Also da seid ihr schon mal ganz richtig. Das ist also wirklich gut. Und dann natürlich morgen im Talk hier mit Demi und Maurice. Da geht's dann die richtig pikanten Informationen. Und ansonsten wir im Studio. Also ich habe jetzt seit Montag habe ich nicht geschafft, vor 1 Uhr ins Bett zu gehen. Heute ist schon wieder kurz nach 12. Also ich mache morgen, glaube ich, mal Homeoffice. So geht's für mich weiter und für uns als Studio.
Habt ihr noch ein bisschen zu tun?
Also ihr müsst euch, ja, das sowieso, aber ihr müsst euch auch wirklich, das klingt jetzt so seltsam, wenn ich das sage, aber das Team an sich, die haben jetzt ich habe noch nicht mit denen reden können, aber ich bin mir zu 99% sicher, dass sie jetzt einen unglaublich krassen Motivationsschub bekommen von der ganzen Berichterstattung, von den Streams. Ich bin ja nicht der einzig Deutschsprechende. Da drüben sitzt der Christian, der hört hier gerade mit und sowas. Also das ist schon für das Team extrem wichtig, das endlich ankündigen zu können und endlich halt auch zu fühlen, dass wir, da ist er, die Hand, auch zu fühlen, dass die Leute darauf draußen irgendwas warten, weil du arbeitest 5 Jahre dran, willst unbedingt darüber reden, kannst du nicht machen. Und wie gesagt, das Baby jetzt zur Zielgeraden bringen, mehr Zeit fürs Bugfixen, Ausbessern, smoother machen, den Anstieg schöner machen und ja, und dann bald sich wieder zeigen mit einem neuen Trailer oder mit einem neuen Gameplay-Stück oder sowas und dann rufe ich dich wieder an, Demi.
Ich freue mich drauf.
Das heißt, Release in diesem Jahr realistisch.
Das ist unser Ziel. Auf Holz muss ich hier klopfen. You never know. Es kann ja immer alles passieren. Auf einmal wird GTA nach vorne verlegt. Aber
nee, ich glaube, das wird nicht passieren.
Aber chances are never zero. Aber ja, das ist ein absolutes Ziel. Und ich bin da tatsächlich sehr optimistisch. Ich bin viel optimistischer mit dem Release-Date als bei Kingdom Come 1.
Cool. Dann, viel Erfolg natürlich weiterhin. Wir freuen uns, wenn du wieder anrufst und sind gerne wieder mit am Start, wenn es was Neues anzukündigen gibt. Und vielen Dank, dass du heute bei uns zu so später Stunde noch dabei warst. Hast dir jetzt wohlverdient, mal ein bisschen Schlaf und morgen ein bisschen Homeoffice zu bekommen.
Ich möchte auch Danke sagen für die Einladung. Es hat wirklich tatsächlich sehr viel Spaß gemacht. Danke auch an die Redaktion und an die Regie und alle, dass ihr so lange noch wach geblieben seid, um meinem Gelaber zuzuhören. Und tatsächlich nochmal vom Herzen, ich freue mich endlich, da wieder zurück zu sein und endlich wieder halt geile Spiele machen zu können und darüber erzählen zu können und freue mich was auf die Zukunft. Der letzte Satz von Hans Capon in Kingdom Come 1 ist Audentes Fortuna Juvat. Das heißt sowas wie Fortune favors the bold. Das Glück huldigt den Mutigen oder sowas.
Wer wagt, gewinnt.
Wer wagt, gewinnt quasi. No risk, no fun. Und
das ist unser Motto.
No risk, das ist unser Motto. Und ja, ich freue mich wieder, dass wir wieder da sind.
Wir freuen uns auch. Vielen Dank auch dir, Demi. War für dich ja auch langer Tag und eine arbeitsreiche Woche. Danke, dass du auch so spät noch am Start warst. Danke euch da draußen, dass ihr so lange noch zugeschaut habt. Und danke ja auch nochmal von meiner Seite aus an die Mods und an die Regie, die hier so lange am Start war. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank. Wir sehen uns nächste Woche wieder hier im Stream oder im nächsten Video auf GameStar Talk. Macht's gut. Gute Nacht.
Ciao.
Hi, ich bin Parshad.
Und ich bin Marc Augustat.
In unserem Podcast Phänomenal Paranormal gehen Marc und ich den unerklärlichsten Dingen auf den Grund.
Es geht um Poltergeister, verfluchte Hotels, komische Puppen,
Schlafparalysen und vieles mehr. Und wenn Marc und ich mal nicht weiter wissen, dann machen wir eine Sache sehr, sehr gut. Und zwar ist es, Witze zu reißen über Geister.
Und wir holen uns Expertinnen und Augenzeuginnen rein, die uns die Fälle aus den verschiedenen Perspektiven beleuchten.
Jeden Freitag bei Podimo und überall, wo es Podcasts gibt.
Hört doch mal rein, wir würden uns freuen.